Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, bin Geschäftsführer hier im Institut. Mein heutiger Co-Host ist der aus vorherigen Folgen ja schon bekannte und erprobte Kollege Dr. Johannes Fischer. Lieber Johannes, schön, dass du mit dabei bist.
Schön, dass ich wieder hier sein darf und hallo Andreas.
Wir besprechen eins deiner Gutachten. Es geht um das von manchen Kollegen als schrecklich wahrgenommene Thema Wiederaufladung der Vormerkung. Unter anderem geht es auch darum. Aber bevor wir anfangen, bevor ich den Sachverhalt präsentiere, ausnahmsweise und zum ersten Mal ein kleiner Werbeblock im Podcast, ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die wir hier von Würzburg aus betreuen, eine Veranstaltung der Notarrechtlichen Vereinigung. Wir bieten an, am 12.02.2026 ab 17 Uhr ein Online-Seminar, eine kleine Online-Veranstaltung, dauert 2 Stunden zum Thema Rechtsfragen rund um die elektronische Präsenzbeurkundung. Wenn Sie da Interesse daran haben, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie NotRV-Mitglied sind insbesondere, dann ist es nämlich kostenlos. Werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage zu diesem Thema notrv.de, notrv.de. Da finden Sie weitere Informationen zur Veranstaltung, insbesondere auch, wer referiert und wie Sie sich dazu anmelden können. Damit soll es aber auch schon vorbei sein mit dem kleinen Werbeblock. Wir gehen jetzt direkt rein in unseren Sachverhalt. Wir haben folgende Konstellation. Wir haben eine Gemeinde und die Gemeinde hat Grundbesitz verkauft an einen Unternehmer, an eine Kommanditgesellschaft in dem bestimmten Fall und hat sich in diesem Kaufvertrag ein Rückkaufsrecht vorbehalten für den Fall, dass dieser Grundbesitz nicht innerhalb von 4 Jahren ab dem Tag der Beurkundung bebaut wird. Zusätzlich war dann vereinbart, wenn der Grundbesitz nicht binnen 4 Jahren bebaut wird, hat die Gemeinde 1 Jahr Zeit, um die Rückübertragung zu verlangen. Also wir haben sozusagen die Konstellation 4 Jahre Bebauungsfrist plus 1 Jahr Ausübungsfrist. Dieses Rückkaufsrecht ist auch durch eine Vormerkung im Grundbuch gesichert worden. Und jetzt hat man sich aber geeinigt darauf, dass es wohl nicht klappt binnen der 4 Jahre und die Gemeinde kulanterweise dem Unternehmen, das dieses Grundstück gekauft hat, noch 1 Jahr zusätzlich an Bebauungsfrist gewährt. Das heißt, man einigt sich darauf, dass der ursprüngliche Kaufvertrag dahingehend geändert wird, dass also aus dieser Konstellation 4 Jahre Bebauungsfrist und 1 Jahr Ausübungsfrist jetzt werden soll 5 Jahre Bebauungsfrist und 1 Jahr Ausübungsfrist. Andere Änderungen des Anspruchs oder andere Änderungen an diesem Kaufvertrag werden ansonsten nicht vorgenommen. Und der Notar stellt die Frage, ja, gut, das geht natürlich alles auf zivilrechtlicher, auf schuldrechtlicher Ebene, aber was bedeutet es denn, wenn wir hier an diesem Anspruch rumdoktoren für die im Grundbuch eingetragene Vormerkung und gibt dann also gleich, was durchaus da großes Problembewusstsein auch aufzeigt, in seinen Fragen so ein bisschen vor, was man jetzt alles machen könnte. Kann man einfach das alles so lassen und dem Grundbuchamt gar nichts mitteilen? Sollte man vielleicht, das ist die zweite Variante, die er vorschlägt, dem Grundbuchamt diese Änderung, die jetzt da vorgenommen wurde, an diesem Anspruch zumindest zur Eintragung bewilligen? Dass man sagt, wird jetzt nicht groß was gelöscht oder neu eingetragen, aber zumindest sagen wir dem Grundbuchamt mal Bescheid, dass an diesem Anspruch was gedreht wurde. Oder die dritte Konstellation, muss man sogar die ursprüngliche Vormerkung löschen lassen und dann eine neue Vormerkung eintragen lassen, bei der dann eben völlig klar ist, die sichert jetzt eben diesen geänderten Anspruch. Zusatzfrage, die der Notar noch stellt, auch in diesen Konstellationen, in diesen Fällen natürlich sehr häufig praktisch relevant. Was ist denn mit den nachrangig zur Vormerkung eingetragenen Gläubigern? Also dieses Unternehmen hat natürlich oder wird natürlich den Bau dieser geplanten Immobilie da finanzieren und dementsprechend sind im Rang nach der Vormerkung im Grundbuch wahrscheinlich ganz saftige Grundschulden oder andere Grundpfandrechte eingetragen, die dann eben die Kreditgeber absichern. Vielleicht noch ein kleiner Spoiler vorneweg. Der Anspruch, der Konzession, die wir jetzt hier besprechen, ist im Ergebnis unstreitig und ganz einfach. Aber dennoch gelangt man eben zu dieser Erkenntnis, dass es hier im Ergebnis unstreitig und ganz einfach ist, erst dann oder nur dann, wenn man sich eben vorher, und das wird ein bisschen der Schwerpunkt dieser Aufnahme sein, mit dem Thema Wiederaufladung der Vormerkung und insbesondere mit der Historie der Rechtsprechung des BGH zu diesem Thema befasst. Und lieber Johannes, du hast dazu wirklich ein ganz wunderbares Gutachten geschrieben, das wir auch zeitnah im D&E-Report abdrucken werden. Es ist geplant für die Februar-Ausgabe. Also jetzt dann schon sehr, sehr zeitnah. Da können Sie auch die Druckfassung nachlesen. Und jetzt freue ich mich sehr darauf, dass du mir nochmal ganz genau auseinander nimmst, wie man die Vormerkung und den Eintragungsvermerk auseinanderhalten muss und was ein kongruenter Anspruch ist und was kein kongruenter Anspruch ist. You have the floor. Viel Spaß mir und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, danke Andreas. Die Frage ist am Ende, wie du schon gesagt hast, dann relativ schnell gelöst. Aber wenn man sich dann schon tief in die Dogmatik der Vormerkung einliest, dann kann man das Ganze ja jetzt gut nutzen, um hier einen kleinen Exkurs zu machen zu der Rechtsprechung des BGH und der Ausgangspunkt ist die Rechtsprechung des BGH und die herrschende Meinung vor dem Jahr 1999. Mhm. Da war eigentlich ganz herrschend davon ausgegangen worden, dass die Vormerkung ein sogenannter Einwegeintrag ist, die Vormerkung nicht recycelt werden kann, die Vormerkung nicht in Anführungszeichen wiederverwendet werden, mhm, und dass Erweiterungen des Anspruchs stets als Inhaltsänderung im Grundbuch eingetragen werden müssen.
Okay, das heißt, also man muss sich so ein bisschen vorstellen wie so einen Pappbecher, den ich beim Coffee-to-go kriege, den kann ich einmal verwenden, dann ist er weg. Also jede Änderung an dem Inhalt führt dazu, dass ich einen neuen Becher brauche. Es ist also die Vormerkung ist keine PET-Flasche, die ich wiederverwenden kann, sondern ganz klar, ganz strenges Akzessorietätsprinzip, nichts zu machen.
Genau, also okay, ich kann Änderungen des Anspruchs vereinbaren, das musste ich dann aber im Grundbuch immer eintragen als Inhaltsänderung der Vormerkung, analog § 877 BGB. Aber wenn der Anspruch einmal erlöschen war, war die Vormerkung und auch die Vormerkungseintragung damit weg sozusagen.
Also wirkungslos, ja, wirkungslos. Und nicht wiederverwendbar. Genau. Ja, okay, gut. Aber das sind natürlich nochmal zwei unterschiedliche Fälle. Das ist der eine Fall, dass ich ändere was an diesem bestehenden Anspruch. Dann muss ich halt diese Änderung im Grundbuch nachvollziehen. So war die Rechtslage eben vor der BGH-Entscheidung. Oder die zweite Konstellation, der Anspruch, also der zivilrechtliche, der materiellrechtliche Anspruch, der erlischt halt, dann ist auch die Vormerkung weg, strenge Akzessorietät, und dass ich noch diesen Eintragungsvermerk im Grundbuch habe, das nützt mir gar nichts. Also den kann man in keinster Weise irgendwie wiederverwenden. Oder
da war dann nach der alten Rechtsprechung, war das Grundbuch dann einfach unrichtig und hat dann halt berichtigt werden müssen, genau.
Und dann ging es los, BGH 1999.
Genau, 1999, ich verwende hier mal die Terminologie von Herrn Ammann, das sogenannte Novationsurteil, da hatten die Beteiligten, hatten einen Erwerbsvertrag, vereinfacht gesagt, aufgehoben und einen neuen Erwerbsvertrag hinsichtlich des gleichen Erwerbsgegenstandes, hinsichtlich der gleichen Immobilie geschlossen und haben dafür die alte Vormerkung neu verwendet. Und eigentlich waren sehr viele davon ausgegangen, das funktioniert nicht. Der BGH hat es dann entgegen der damals ganz herrschenden Meinung anders gesehen und hat gesagt, dass die Vormerkung oder genauer gesagt der Eintragungsvermerk der Vormerkung wiederverwendet werden kann und dass dafür keine Eintragung im Grundbuch erforderlich ist, sondern nur eine neue materiell-rechtliche Bewilligung nach § 885 BGB, die auch nicht zum Grundbuchamt gelangen muss. Erfordernis, das der BGH aufgestellt hat, ist, dass der alte Anspruch und der neue Anspruch deckungsgleich sind.
Ich lese mal den 885 BGB vor. Du hast ja gerade aus dem Gesetz zitiert, ohne mir sofort das Wort zu erteilen, dass ich es vorlesen soll. Das ist jetzt beim Strich 1, aber kein Problem. 885, Voraussetzung für die Eintragung der Vormerkung, Absatz 1, Satz 1. Die Eintragung einer Vormerkung erfolgt aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder aufgrund der Bewilligung desjenigen, dessen Grundstück oder dessen Recht von der Vormerkung betroffen wird. Satz 2, zur Erlassung der einstweiligen Verfügung ist nicht erforderlich, dass eine Gefährdung des zu sichernden Anspruchs glaubhaft gemacht wird. Und Absatz 2, bei der Eintragung kann zur näheren Bezeichnung des zu sichernden Anspruchs auf die einstweilige Verfügung oder die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden. Auf den 885 Absatz 2 werden wir ja später auch nochmal dann etwas näher eingehen.
So ist es. Den hat der BGH in die Begründung erst deutlich später eingebaut, 2012, aber der ist hier eigentlich entscheidender Dreh- und Angelpunkt dafür, welche Ansprüche durch die Vormerkung gesichert werden.
Und du hast es ja gerade schon mal nochmal auch selber differenziert. Es scheint mir für das Verständnis dieses Problems auch zentral zu sein, dass man immer unterscheidet zwischen der Vormerkung, also diesem Rechtsinstitut, und dem Eintragungsvermerk, also diesen Buchstaben, die da im Grundbuch stehen. Das ist der Eintragungsvermerk und das Recht ist eben das Recht der Vormerkung. Also in dieser Konstellation, die du jetzt beschrieben hast und die auch der BGH da entschieden hat, dass man sagt, wir schließen jetzt einen Kaufvertrag, dann heben wir mit Vormerkung, dann wird der Vormerkung im Grundbuch eingetragen, wir vereinbaren die Vormerkung, dann wird der Kaufvertrag aufgehoben, der schuldrechtliche Anspruch ist weg, dann ist natürlich auch aufgrund der strengen Akzessorietät, daran hat sich nichts geändert, die Vormerkung als Rechtsinstitut weg. Aber wiederverwenden kann ich eben nach dieser Entscheidung des BGH aus dem Jahr 1999 dann eben diesen Eintragungsvermerk, indem ich den halt wieder gewissermaßen auflade. Novation war der Begriff, den du genannt hast, mit bei einem eben entsprechend gleichgerichteten konkurrenten Anspruch. Okay, das ist sozusagen jetzt mal bis hierher, das hört sich alles ganz praxisfreundlich an, 1999, du hast noch eine Ergänzung? Ne?
Eine Sache noch, der BGH hat dabei hinsichtlich des Ranges der neuen Vormerkung entschieden, dass für den Rang auf den Zeitpunkt der neuen Bewilligung ankommt. Also ich kann, wenn im Rang hinter der Vormerkung ein anderes Recht dann eingetragen wurde, kann ich nicht immer wieder im Vorrang Ansprüche wieder aufladen, sondern der Rang richtet sich nach dem BGH, dann nach dem Zeitpunkt der neuen Bewilligung.
Da wird es dann schon so ein bisschen klarer, dass es vielleicht auch irgendwie Folgeprobleme gibt, weil wenn ich sage, diese neue Bewilligung muss gar nicht zum Grundbuchamt kommen, dann ist ein bisschen das Grundbuch, dann kann ich ja dem Grundbuch die Rangreihenfolge nicht unbedingt ansehen. Das Thema Rang und Vormerkung ist nochmal ein ganz eigenes, ja, da wird ja auch viel Da wird ja auch viel gestritten, ob die Vormerkung eigentlich rangfähig ist und so weiter. Aber herrscht eine Meinung, glaube ich, davon aus, sie ist rangfähig, aber es gibt auch gute Gegenargumente. Aber jetzt wollen wir da nicht abgleisen. 1999 ging sozusagen los, Novationsurteil des BGH. Und der nächste fettgedruckte Jahreszahl in deinem Gutachten ist 2007.
Ja, in der Zwischenzeit hat das Urteil des BGH in der Literatur erheblichen Widerstand erfahren, sowohl praktische als auch dogmatische Kritik, insbesondere, dass hier die Grundbuchpublizität extrem leidet und dass die Akzessorität der Vormerkung geschwächt wurde. Ich glaube, darauf wollen wir nicht so lange eingehen, weil die Rechtsprechung des BGH einfach das ist, womit wir in der Praxis leben müssen und das jetzt auch als gesicherte Rechtsprechung eigentlich jedenfalls in den Grundzügen anzusehen ist. Im Jahr 2008... Herr Ammann hat das Extensionsurteil genannt, hat der BGH noch einen draufgelegt. Da ging es darum, da ist ein Rückforderungsrecht vorbehalten worden für den Eltern, für den Fall der Veräußerung und der Belastung. Und im Nachhinein haben die Beteiligten diesen Anspruch erweitert, unter anderem, glaube ich, auf Insolvenz und Zwangsvollstreckung.
Weitere Rückforderungsgründe. Das sind ja auch tatsächlich Konstellationen, die bei uns am D&I manchmal auftauchen, dass wir dann eben Anfragen kriegen, der wurde überlassen von den Eltern an den Kindern, dann hat man halt zu wenig Rückforderungsgründe vereinbart im Ausgangspunkt, das wurde alles vormerkungsgesichert und im Nachhinein hat man sich dann gedacht, naja, vielleicht war so ein Rückforderungsgrund für den Fall der Insolvenz doch ganz gut, falls das beim Sohnemann doch nicht so gut läuft, wie man gedacht hat. Und dann haben wir diese Fragen häufiger. Also da kann ich mich auch aus der Anfragenpraxis erinnern, das taucht immer mal wieder auf. Genau, wir haben jetzt gerade nur zur Klarstellung, es gibt diese BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2007 in der NJW, ist in worden im Jahr 2008. Also es ist so dieser Zeitraum 2007, 2008. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da eine Entscheidung, über die wir sprechen. Ja, okay. Und die Extensionsentscheidung, ja.
Der BGH hat im Endeffekt entschieden, also hat so ein bisschen einen krummen Erstrechtsschluss gezogen und hat gesagt, wenn ich die Vormerkung schon mit einem ganz neuen Anspruch wieder aufladen kann, dann kann ich ja erst recht den Anspruch erweitern. Auch das muss nicht irgendwie als Inhaltsänderung der Vormerkung im Grundbuch eingetragen werden, sondern auch da würde wieder einfach nur die neue materiell-rechtliche Bewilligung nach 885 BGB zu unterscheiden von der grundbuchverfahrensrechtlichen Bewilligung, Paragraph 19 GBO, mit der wir normalerweise zu tun haben. Also diese materiell-rechtliche Bewilligung würde ausreichen.
Ja, du hast schon recht, also der Erstrechtsschluss ist eigentlich krumm. Ne? Also ich habe im ersten Moment gedacht, na, ist ja so ein bisschen so ein A Majore ad minus Argument. Wenn ich sage, ich kann das mit einem ganz neuen Anspruch aufladen, dann kann ich auch den bestehenden Anspruch modifizieren. Wenn ich natürlich sage, dieser bestehende Anspruch wird modifiziert und dadurch erweitert, dann würde man ja wieder sagen, naja, also ich kann jetzt nicht den alten Anspruch aufheben und dadurch einen neueren, weitergehenden Anspruch, aber selbst da sagt der BGH, das geht. Also da kann man tatsächlich an der Logik dieses Arguments ein bisschen zweifeln, aber wir haben halt, die Entscheidung steht. Also
genau.
Das war halt so.
Ja. Also wie so diese Entscheidung vielleicht in der Entscheidungshistorie ein bisschen krumm wirkt, ist, dass der BGH vorher dieses Kriterium der Deckungsgleichheit aufgestellt hat, auch nachher, dann hat er es Kongruenz genannt, auch wieder dieses Kriterium in den Mittelpunkt gestellt hat, aber in diesem Extensionsurteil aus 2007 dieses Merkmal der Deckungsgleichheit keine Erwähnung findet und die Entscheidung möglicherweise auch anders ergangen wäre, wenn man dieses
berücksichtigt hätte, mehr in den Vordergrund gerückt hätte. Okay, aber das heißt, das war sozusagen der Stand bis 2007 und dann ging es weiter 2012.
In der Zwischenzeit hatten sich die Gerichte und auch die Praxis vor allem mit der Löschung von Vormerkungen zu beschäftigen gehabt. Und da hat das Urteil aus 2007 erheblichen Ärger gemacht. Das wurde von den Oberlandesgerichten auch dann recht weit ausgelegt und hat dazu geführt, dass man in der Praxis eigentlich keine Vormerkung wegen Unrichtigkeitsnachweis mehr gelöscht bekommen hat, weil die Grundbuchämter auf der Basis der BGH-Rechtsprechung völlig zu Recht sagen konnten, naja, wir wissen ja nicht, ob zum Beispiel dieser Rückübertragungsanspruch um weitere Rückübertragungsgründe erweitert wurde.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle im Podcast besprochen, an dieser Rechtsprechung zur Wiederaufladung der Vormerkung, dass man dann halt möglicherweise die im Grundbuch eingetragenen Eintragsvermerke ja nicht mehr rauskriegt, weil man dem Grundbuchamt nicht mehr nachweisen kann, dass das unrichtig sind, weil wir eben immer diese Gegenargumentation des Grundbuchamts befürchten müssen. Ja, kann ja sein, dass wieder aufgeladen wurde und das haben wir dann nicht mitbekommen. Und du kannst uns halt eben das nicht in der Form des 29 GBO nachweisen, dass nicht wieder aufgeladen wurde. Also das ist ein bisschen das Problem. Dann bekommt man eben diese Vormerkungen nur noch raus durch entsprechende Löschungsbewilligungen. Das ist entsprechend aufwendiger. Aber das ist unser Praxisproblem, ist wir gewissermaßen mit dieser Rechtsprechung des BGH zur Wiederaufladung der Vormerkung dann haben. Aber wir sind ja jetzt quasi eher so in der Situation, wir wollen ja mal eine Vormerkung wiederverwenden. Also wir gucken uns dieses Problem gerade aus einer anderen, oder dieses Thema gerade aus einer anderen Perspektive an. Du hast schon angekündigt, der BGH hat dann in späteren Entscheidungen, die nächste ist jetzt aus 2012, dieses Kongruenzerfordernis wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Worum ging es dann da?
Da ging es genau um die Löschung von einer alten Vormerkung und die wurde verweigert und das war auch nach der damals herrschenden oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung alles vollkommen richtig. Mhm. Der BGH hat dann aber wieder das Kongruenzerfordernis bemüht in dieser Entscheidung aus 2012 und hat gesagt, dass ein unvererblicher, nicht abtretbarer Anspruch nicht kongruent sei mit einem vererblichen, abtretbaren Anspruch.
Also da war der qualitative Unterschied dieser Ansprüche, war eben einmal vererblich und unvererblich und da hat der BGH gesagt, die sind nicht kongruent, deswegen in dem Fall dann halt keine.
Das Grundbuchamt durfte sozusagen nicht unterstellen, dass der in der Übertragungsurkunde eigentlich als unvererblich und unabtretbarer Anspruch durch die Beteiligten nachträglich vererblich und abtretbar gestellt wurde, weil der
das
Anspruch
wäre nicht, gegangen.
Nicht kongruent
wäre. Also man hätte natürlich ändern können, aber man hätte einen solchen Anspruch und da hätte man die Vormerkung nicht wiederverwenden können. Verstehe. Ja, okay,
das war sozusagen. Und für die Frage, welche Ansprüche durch die Vormerkung gesichert sind, schaut der BGH 885 Absatz 2, du hast ihn vorhin vorgelesen, auf die Bewilligung ab, die beim Grundbuchamt liegt, auf die im Eintragungsvermerk der Vormerkung verwiesen wird und die damit Grundbuchinhalt wird.
Ich lese nochmal vor, 885 Absatz 2. Bei der Eintragung der Vormerkung kann zur näheren Bezeichnung des zu sichernden Anspruchs auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden. Und da ist natürlich die Frage, was schreibe ich in die Eintragungsbewilligung alles rein? Ne? Mache ich da sozusagen ganz, ganz viele Details zu diesem Anspruch? Dann habe ich natürlich, ist unwahrscheinlich, dass ich später einen kongruenten Anspruch dann nochmal habe, aber in irgendwelchen Details wird er immer abweichen. Oder schreibe ich da sozusagen nur so die absoluten Basics rein, so was ist das Anspruchsziel, wer ist Gläubiger, wer ist Schuldner so ungefähr. Ne? Oder dann habe ich halt möglich vielleicht Spielraum geschaffen, später auch diesen Eintragungsvermerk nochmal zu verwenden. Also das ist, das entscheidet dann, da unterscheiden sich dann durchaus einzelne Fälle voneinander, je nachdem, was eben in der Eintragungsbewilligung alles geregelt
ist. Okay, es kommt da die sogenannte schweigsame, glaube ich, nennt es unter anderem der Kollege Kraus in seinem Handbuch.
Ah ja, okay.
Die schweigsame Eintragungsbewilligung kommt in Frage. Der Anspruch muss in jedem Fall individualisiert sein durch Anspruchsziel, Gläubiger und Schuldner. Aber das genügt, dass das in der Eintragungsbewilligung steht. Nach dem Urteil des BGH oder nach dem Beschluss des BGH ist aber auch möglich, noch weitere Modalitäten des Anspruchs zum Inhalt der Eintragungsbewilligung zu machen. In dem Fall beispielsweise Abtretungsbeschränkungen oder auflösende Bedingungen, also die Unvererblichkeit. Okay. Das Problem ist halt, wir wissen nicht unbedingt, was Teil der Eintragungsbewilligung geworden ist und wann nach der Rechtsprechung des BGH dann noch Kongruenz vorliegt. Weil in unseren Urkunden haben wir oft so, dass wir in die Urkunde viel reinschreiben und dann immer nur Bezug nehmen. Die Eintragung der Vormerkung zur Sicherung des oben begründeten Anspruchs wird bewilligt und beantragt. Und was ist dann Teil der Bewilligung? Und
Ja, tatsächlich. Also spannende Praxisfolgefrage, die du da aufwirfst. Ja. Aber das sind sozusagen jetzt mal diese drei Entscheidungen, die der BGH getroffen hat zu dieser Thematik Wiederaufladung der Vormerkung. Also 1999 diese Geschichte mit der Novation, dann 2007 dieses Extensionsentscheid, die dürfte wohl so am umstrittensten sein. Und dann hat das vielleicht 2012 wieder ein bisschen eingefangen, indem man dann da dieses Kongruenzerfordernis wieder in den Vordergrund
gibt. Die Frage ist halt, wie weit der BGH diesen Extensionsbeschluss wieder eingefangen hat. Also in der Literatur wird zum Teil vertreten, dass nach dem Kongruenzerfordernis, dass jetzt jede Erweiterung, jede Stärkung des Anspruchs eine Eintragung im Grundbuch bedürfe. Ja. Der BGH hat es aber halt nur entschieden für den Fall, dass ein komplett unabtretbarer, komplett unvererblicher Anspruch abtretbar und vererblich gestellt wurde. Wir wissen natürlich nicht genau, was der BGH jetzt machen würde, wenn wie im Extensionsbeschluss einfach nur eine zusätzliche kumulative Bedingung hinzugefügt wird oder wenn beispielsweise nur die Abtretbarkeit begründet wird, aber die Unvererblichkeit bleibt. Also das
BGH 2012 so einen relativ klaren Extremfall entschieden, aber man weiß jetzt nicht, ob zwischen dem und dem Sachverhalt von 2007 vielleicht so ein Graubereich liegt. Okay, und jetzt geht's weiter mit noch einer weiteren Entscheidung aus dem Jahr 2024. Da hast du allerdings auch schon in dem Gutachten recht klar gesagt, das ist eigentlich kein Fall, also genau genommen kein Fall der Wiederaufladung der Vormerkung, da geht es eigentlich um was anderes, aber es passt thematisch trotzdem dazu. Es ist so was Ähnliches, was man fürs Verständnis des Ganzen schon auch wissen sollte. Um was ging es da?
In dem Fall aus 2024 ging es um die Verlängerung eines Vertragsangebotes. Nach § 883 BGB können ja auch bedingte und künftige Ansprüche gesichert werden.
Andreas? 8, sehr schön, 883 Absatz 1 Satz 1, amtliche Überschrift Voraussetzungen und Wirkung der Vormerkung. Da heißt es, zur Sicherung des Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht oder der Änderung des Inhalts oder des Rangs eines solchen Rechts kann eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden. Satz 2. Die Eintragung einer Vormerkung ist auch zur Sicherung eines künftigen oder eines bedingten Anspruchs zulässig. Und man kann natürlich dann auch so Angebote, man sagt, da habe ich ja noch gar keinen Vertrag, ich habe noch nicht angenommen, aber auch diese Vertragsangebote mit Vormerkungen.
Da habe ich einen künftigen Anspruch, der einen hinreichenden Rechtsboden hat. Und dementsprechend wurde in diesem Fall einem Erwerber ein Erwerbsrecht eingeräumt in Form eines solchen befristeten Angebotes. Und da haben die Beteiligten die Annahmefrist für dieses Angebot nachträglich verlängert und es hat sich die Frage gestellt, ob dieser Anspruch weiterhin durch die Vormerkung gesichert ist.
Auch eine Konstellation, die wir übrigens häufiger haben am D&I, muss man ja sagen. Ich meine, es gibt natürlich bei Angebot und Annahme immer so ein bisschen die Streitereien, gerade wenn ich im AGB-Kontext bin, inwieweit da überhaupt so Bindungswirkungen und sowas zulässig sind. Aber gerade im reinen Unternehmerbereich oder bei individualvertraglichen Konstellationen kommt es ja schon mal vor, dass man sagt, da bindet sich halt einer relativ lange an sein eigenes Angebot und soll das nochmal verlängert werden. Also das ist jetzt auch was uns häufiger beschäftigt. Also insofern vielleicht ganz gut, dass der BGH da 2024 mal was dazu gesagt hat.
Genau, und es war vorher in der obergerichtlichen Rechtsprechung umstritten. Beispielsweise OLG Köln hat das anders gesehen, OLG Frankfurt hat das anders gesehen und der BGH hat jetzt klargestellt, dass es nichtmals ein Fall der zulässigen Wiederaufladung bzw. Erweiterung des gesicherten Anspruchs, sondern das sei der gleiche Anspruch und es sei nur der Zeitraum verlängert worden, in dem dieser künftige Anspruch entstehen kann und das sei völlig ohne Auswirkungen auf die Vormerkungswirkung und anders als in Fällen der Wiederaufladungsvormerkung bleibt dieser Anspruch, dessen Entstehungszeitraum verlängert wird, auch im gleichen Rang wie zuvor gesichert.
Das ist ja ein bisschen ein Unterschied zu den anderen Konstellationen der Wiederaufladung oder der Wiederverwendung des Eintragungsvermerks der Vormerkung. Wenn wir dann sagen, ich habe sozusagen sogar die Rangwahrung, dieser Vormerkung noch beibehalten, wenn ich da nur die Angebotsfrist verlängere. Ja.
Und der BGH begründet das eigentlich dogmatisch, vor allem auch wertungsmäßig, völlig überzeugend. Insbesondere damit, dass die Beteiligten ja auch die Möglichkeit hätten, das Angebot sofort anzunehmen und dann möglicherweise schuldrechtlich zu vereinbaren, dass sie stillhalten erstmal und nichts machen. Aber die Möglichkeit, dass sie direkt annehmen könnten, würde die Gläubiger ja genauso stören. Und dementsprechend, wenn sie das Angebot sofort annehmen können, dann belastet es die Gläubiger oder sonstige Dritte auch nicht mehr,
als wenn
die Möglichkeit, dass der Anspruch entsteht, herausgeschoben wird. Die Herausschiebung des Zeitraums bleibt immer ein Minus dazu, dass das Angebot sofort angenommen würde, was die Beteiligten
machen können. Genau, also die Position, das ist schon wertungsmäßig überzeugend. Also der dahinterstehende Gläubiger, der denkt sich jetzt nicht, ach Mist, weil schlimmer wäre immer noch, das Angebot wird angenommen und damit müsste er ja auch leben.
Genau, der nachrangige Gläubiger kann sich nicht beschweren, weil das gleiche Ergebnis auf andere Weise zulässig herbeigeführt werden könnte.
Gut. In Ordnung. Das ist sozusagen jetzt der Nukleus dieser Rechtsprechung zu dem Thema Wiederaufladung der Vormerkung mit dann noch dieser Ergänzung zu der Entscheidung aus BGH 2024 mit der Verlängerung der Angebotsfrist. Sind wir soweit, dass wir nochmal uns anschauen können, vielleicht nochmal wiederholen können, was in unserem Fall vereinbart war? Oder hast du noch was zu ergänzen zu diesem Thema Geschichte der Rechtsprechung? Okay, prima. Dann würde ich nochmal in Erinnerung rufen, wie es bei uns war. Also wir haben hier diese Konstellation, das Grundstück ist schon verkauft, der Erwerber ist auch Eigentümer geworden, also alles im Verhältnis Gemeinde-Unternehmer. Und in diesem Kaufvertrag war eben vereinbart, die Gemeinde hat ein Rückkaufsrecht. Und dieses Rückkaufsrecht ist so ausgestaltet, wenn der Erwerber nicht binnen 4 Jahren das Grundstück bebaut, dann hat die Gemeinde für 1 Jahr lang die Möglichkeit, dieses Rückkaufsrecht auszuüben. Also wir haben einmal sozusagen 4 Jahre Bebauungsfrist in Anführungszeichen und 1 Jahr Ausübungsfrist. Und anschließend, wenn das vorbei wäre, dann könnte die Gemeinde das nicht mehr, das ist klar. Ne? Aber und man einigt sich jetzt eben darauf, dass man sagt, okay, aus diesen 4 Jahren machen wir 5 Jahre. Also aus dieser schematisch betrachtet 4+1 wird jetzt 5+1 der Erwerber, dieses Unternehmen soll noch 1 Jahr mehr Zeit haben, um das Grundstück entsprechend der Planung dann eben zu bebauen. Das ist unsere Konstellation Und jetzt stellt sich die Frage, wie ordnen wir das ein in diese ganze Rechtsprechung, in diesen ganzen Problemkreis Wiederverwendung, Wiederaufladung der Vormerkung, des Eintragungsvermerks, der Vormerkung, um da möglichst präzise zu bleiben. Ja, und jetzt kommen wir im Grunde schon so ein bisschen dazu, dass wir merken, naja, was wir hier ja haben, ist irgendwie was anderes als diese Konstellation, die der BGH entschieden hat, weil wenn wir es jetzt mal auf den ersten Blick uns anschauen, wird ja eigentlich der Anspruch, der hier geschützt wird, es wird ja geschützt, ein Anspruch der Gemeinde, in bestimmten Fällen eben diese Immobilie zurückfordern zu können, der wird ja jetzt nicht großartig, also er wird modifiziert, aber der wird in erster Linie vor allen Dingen geschwächt. Also die Gemeinde hat ja jetzt weniger, kann jetzt weniger früh diese Rückforderung verlangen. Also wir haben es hier mit einer Anspruchsschwächung zu tun.
So ist es. Wenn man das Ganze näher betrachtet, kann man das auch so formulieren, als ob eine zusätzliche Bedingung hinzugefügt wurde.
Ja.
Also zu der Bedingung für das Entstehen des Rückforderungsrechts, zum Beispiel keine Bebauung bis 2026, kommt die Bedingung hinzu, auch keine Bebauung bis Ende 27.
Ja.
Also wird sozusagen eine kumulative aufschiebende Entstehungsbedingung hinzugefügt, beziehungsweise der Eintritt einer bereits vereinbarten aufschiebenden Bedingung unwahrscheinlicher gemacht. Und in der Konstellation ist nach ja, ganz herrschender bis einhelliger Meinung in dieser Situation der Anspruchsschwächung ist es so, dass wir eigentlich gar nichts brauchen, weder eine neue materiellrechtliche Bewilligung, noch eine Grundbucheintragung, noch irgendwelche Erklärungen der nachrangigen Gläubiger, sondern in dem Fall ergibt sich die Lösung eigentlich schon aus der Akzessorietät der Vormerkung zum Anspruch selbst.
Es gibt eine schöne Formulierung von Ammann, die du hier zitiert hast aus der DNOZ 2014, da schreibt er, der Schwächung des Anspruchs folgt die Schwächung der Vormerkung im Gleichschritt. Poesie in der deutschen Notarzeitschrift. Aber es ist in der Sache richtig und es entspricht ja eben auch dann der ganz herrschenden Meinung. Das heißt, das war das, was ich am Anfang schon bei der Vorstellung des Sachverhalts oder dann im Anschluss dargestellt habe. Dieser Fall hier, den wir hier besprechen, der ist unstreitig und der ist auch relativ einfach. Ja.
Diese Rechtsfolge hat auch der BGH mal obiter dictum erwähnt und auch diese ganz neue Entscheidung aus 2025 kann man eigentlich erst recht, also im Wege des Erstrechtsschlusses heranziehen, weil da hat der BGH gesagt, es ist der gleiche Anspruch, es liegt keine Erweiterung des Anspruchs vor und dann kann man eigentlich im Erstrechtsschluss sagen, dass Erstrecht keine neue Eintragung und Bewilligung erforderlich ist, wenn der Anspruch nicht nur identisch bleibt, sondern sogar geschwächt wird.
Also das ist vielleicht nochmal so ein bisschen für die Strukturierung der Argumentation, also dieser Konstellation, die wir jetzt hier haben, die ist nicht vergleichbar mit diesen drei Entscheidungen des BGH, die wir haben zur Wiederverwendung des Eintragungsvermerks der Vormerkung, weil wir eben eine Anspruchsschwächung haben. Und diese Entscheidung des BGH aus 2024 mit dieser Verlängerung der Angebotsfrist, auch wenn es da thematisch eigentlich um was anderes geht, die lässt sich jetzt schon wertungsmäßig dafür heranziehen, dass wir sagen, in dieser Konstellation, die wir hier haben, brauche ich keine neue Vormerkung. Da muss ich auch nichts zur Eintragung ins Grundbuch bewilligen. Also insofern für den Notar dann auch, was die Praxis und Folgen angeht, eine ganz nette Antwort.
So ist es.
Weil er sagt, da muss ich jetzt nicht mehr viel, da muss ich jetzt zum Grundbuch nichts mehr einreichen.
Und auch hier könnte man auch wieder dieses Argument bringen, die Beteiligten könnten auch wieder das gleiche Ergebnis auf anderem Weg erreichen, indem sie sagen, wir lassen den im Grundbuch gesicherten Anspruch einfach wie er ist und schließen einfach ein Stillhalteabkommen, dass wenn jetzt nicht die Bebauung nochmal ein Jahr mehr ausbleibt, dann machen wir diesen Anspruch auf Rückforderung einfach nicht geltend. Also die könnten das gleiche wirtschaftliche Ergebnis auch auf anderem Wege erreichen.
Ja, okay. Also was dann wieder auch dafür spricht, dass man jetzt hier irgendwelche nachrangigen Gläubiger und dergleichen nicht zu behelligen braucht und auch deren Zustimmung nicht erforderlich ist. Ja. Jetzt haben wir noch einen kleinen Schlenker am Ende gemacht. Das finde ich ganz interessant. Also wenn wir jetzt nochmal das anschauen, so, wir waren ja jetzt dabei, dass wir sagen, eigentlich ist es halt eine Anspruchsschwächung. Die Position der Gemeinde wird schwächer, weil sie eben nicht so früh dieses Rückforderungsrecht hat. Aber in Summe wird ja jetzt aus 4+1, 5+1, 6 Jahre, ne? Also aus 5 Jahren werden irgendwie 6 Jahre. Und da hast du nochmal die Frage aufgestellt, ob wir hier vielleicht dann doch eine Anspruchsstärkung haben, und zwar durch eine gewisserweise faktische Verlängerung der Ausübungsfrist. Also die vorher war es ja so, nach 5 Jahren wäre auf jeden Fall Schluss gewesen, ja, und jetzt ist ja vielleicht erst nach 6 Jahren auf jeden Fall Schluss. Das heißt, daran könnte man ja jetzt auch wieder bei so einer bisschen zurückgezogenen schematischen Betrachtung eine gewisse Stärkung der Position der Gemeinde sehen, weil sie hat ja gewissermaßen jetzt diesen Erwerber noch länger am Griffel, ja, am Krawattchen und kann sagen, so hier, hör mal, und so lange schwebt hier sozusagen noch das Damoklesschwert über dir, dass ich es dir doch wieder wegnehme.
Und genau, das kann man es ja auch sehen aus der Sicht nachrangiger Gläubiger, während die bisher damit rechnen mussten, dass 5 Jahre lang dieser Anspruch entstehen kann, kann der Anspruch jetzt 6 Jahre lang entstehen.
Mhm. Aber hier kommt jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wieder gewisserweise diese Wertung zum Tragen, die der BGH in dieser Entscheidung aus 2024 zu der Verlängerung der Angebotsfrist schon angestellt hat, nämlich, also so hatte ich das jetzt verstanden, dass wir sagen, also man kann sich die Frage stellen, aber wir werden es am Ende verneinen. Also wir kommen jetzt doch nicht zu einer Stärkung.
So ist es. Also wertungsmäßig sind wir der Ansicht, dass diese Entscheidung des BGH aus 2024,
also, ja, ich glaube 24, oder? Also,
das genau, war zumindest mal mit bei Nord 2025, dass die hier wertungsmäßig übertragen werden kann.
Ja.
Also wenn man den BGH hier wirklich wortglauberisch nehmen kann, da hat der BGH gesagt, naja, es wird, der Anspruch bleibt gleich, es wird keine weitere Bedingung hinzugefügt, es wird keine Bedingung erweitert, kann man natürlich sagen, gut, hier technisch gesehen beim Optionsmodell, also Potestativbedingung, wird doch an der Bedingung rumgeschraubt. Aber die ganzen wertungsmäßigen Argumente des BGH aus der Entscheidung zur Angebotsfrist passen eigentlich auch hier alle. Und ich glaube, man kann dem BGH hier nicht unterstellen, dass er diese Konstellation anders behandelt wissen will. Man kann sogar eigentlich wieder den Erstrechtsschluss ziehen, weil hier bleibt ja sogar die Frist, innerhalb der die Rückforderung erklärt werden kann, bleibt es sogar gleich und wird nur nach hinten verschoben, und in der Entscheidung aus 2024 hat der BGH ja sogar die Verlängerung dieser Überlegungs-, dieser Annahmefrist gebilligt. Deswegen im Ergebnis wertungsmäßig passt diese Entscheidung aus 2024, dass man auch diese faktische Verlängerung der Ausübungsfrist für Vormerkungs- unschädlich
hält, ja. Okay. Ja, das heißt, im Ergebnis kommen wir dann dazu, wir haben hier bei dieser Verlängerung der Bebauungsfrist eine Anspruchsschwächung, damit eben ganz herrschende Meinung, Akzessorietät, aufgrund der Akzessorietät vermindert sich dann der Vormerkungsschutz entsprechend. Wir brauchen jetzt keine Bewilligung, die man irgendwie noch zusätzlich zum Grundbuch eintragen müsste und dergleichen. Wir brauchen auch keinen Rangrücktritt nachrangiger, keine Rangrücktrittserklärungen nachrangiger Gläubiger oder irgendwelche Einverständniserklärungen, dass die mit der Wirksamkeit der Vormerkung da irgendwie weiterhin einverstanden sind gegenüber ihrem Recht. Ja, und damit ist der Fall dann, das ist ja das Schöne und deswegen ist es auch so gut für den Podcast geeignet, beim Ergebnis sind wir uns sehr sicher, ja, dieser ganze Bereich Wiederverwendung, Wiederverwendbarkeit des Eintragungsvermerks, der Vormerkung, das haben Sie ja gemerkt an unseren Ausführungen, liebe Hörerinnen und Hörer, da wird viel gestritten, da gibt es viele Folgeprobleme, die unklar sind und da kann man auch sowohl praktisch als auch dogmatisch an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen machen, aber zumindest diese Konstellation, die wir hier haben. Und das ist ja auch eine, die in der Praxis häufig ist. Dann ist man sich einig, gerade in der Konstellation Gemeinde und eben Erwerber. Und dann wird da eben nochmal kulanterweise, oder weil der Erwerber nichts dafür kann, warum auch immer, da ein bisschen dann die Frist verlängert. Da hat man nicht zugleich das Erfordernis, dass man was an der Vormerkung machen muss. Ja, sehr schön. Also Johannes, vielen Dank. Bei mir ist es nochmal klarer sortiert. Das ist immer so, wir haben die Fehler ja immer wieder. Man muss sich immer wieder neu reindenken, weil dann doch, welche Konstellation habe ich jetzt hier und was ist jetzt wie sehr umstritten und was ist vielleicht wieder revidiert. Da muss man schon gut den Überblick behalten. Wenn es geht, ist natürlich die sicherste Variante, denke ich, immer löschen und neu eintragen. Ja, dann erspart man sich jede Diskussion. Aber da habe ich natürlich ein Rangproblem möglicherweise. Schieß los.
In dem Fall hat der Kollege auch gefragt, ob die Beteiligten denn freiwillig eine Inhaltsänderung der Vormerkung bewilligen und ins Grundbuch eintragen lassen können. Da sprechen ja eigentlich überhaupt keine Gründe dagegen. Die Vormerkung war ja bis jetzt, sagen wir, weiter auf einen größeren Anspruch in dem Sinne gerichtet.
Also einen stärkeren Anspruch.
Und die Vormerkung würde damit eingeschränkt. Also halten wir nicht für nötig, aber es gibt auch keinen Grund, wieso das nicht zulässig sein sollte.
Der Kollege hat uns ja zum Glück nicht darum gebeten, das so zu formulieren, dass man auch das Grundbuchamt davon überzeugt, dass sie mit einer solchen Bewilligung dann machen sollten, bei der der Anspruch geschwächt wird. Aber im Zweifel würde das dann natürlich auch dazu zum Inhalt des Grundbuchs dann gemacht. Okay. Gut, ja, also dann nochmal besten Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es hoffentlich was gebracht und Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und ja, wir hören uns.
Bis dann.
Bis dann.